Willkommen im Jahr 2021 zum Tallido Founder CXO Podcast. Ich möchte euch heute Daniel Stammler vorstellen, dem Co-CEO und Co-Founder von Colibri Games. Gegründet direkt nach dem Studium und Erfolg mit dem ersten veröffentlichten Produkt, das ist sehr spannend. Über 100 Millionen Downloads vor dem Exit. Hallo und herzlich willkommen, Daniel Stammler.
Daniel, stell dich kurz vor.
Ja, erstmal vielen Dank, dass ich die Möglichkeit habe, hier im Podcast zu sein. Ich bin Daniel, Co-Founder und Co-CEO von Colibri Games. Wir bauen Handyspiele und unser größter Hit, den vielleicht auch einige kennen, ist Idle Miner Tycoon mit inzwischen fast schon 150 Millionen Downloads.
Super, super erfolgreich. Erzähl uns, wie seid ihr dazu gekommen? Wer wart ihr, der das gegründet haben? Wann? Also in wenigen Sätzen zusammenfassen, wie ist eure Story, damit wir die Zuhörer schön dazu abholen, die sich noch nicht damit befasst haben.
Gerne. Ja, für uns tatsächlich, wir wollten irgendwie, seit wir angefangen haben zu studieren, damals in Karlsruhe, haben wir irgendwie den Drang verspürt, eine Firma aufzubauen, irgendwas zu gründen, irgendwas nachhaltig Erfolgreiches zu starten und haben das noch immer wieder probiert, hatten dann auch verschiedenste Projekte in allen möglichen Bereichen. Und haben uns dann Anfang 2016 dafür entschieden, in Richtung Gaming zu gehen, weil wir auf der einen Seite gesehen haben, okay, Gaming, das ist was wir cool finden. Wir haben als Jugendliche auch viel gespielt, auch im Studium ein bisschen dann am Handy gespielt. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch gesehen, dass Gaming auch aus der Business-Sicht einfach Sinn macht, weil es ein großer Markt ist, ein wachsender Markt ist. So viele Menschen spielen Spiele. Und entsprechend haben wir uns dann entschieden, dann Colibri Games zu gründen, hatten aber keine Investoren, haben quasi, waren noch im Master eingeschrieben alle und haben dann bei Janosch und mir in der WG gegründet gehabt, im Wohnzimmer. Und das hat dann auch manchmal zu so komischen Situationen geführt, wenn dann irgendwie, keine Ahnung, Praktikanten da waren, schon Vorstellungsgespräche und wir das dann irgendwie in meinem Zimmer gemacht haben, mit dem Bett im Hintergrund und so. Also es war keine optimale Arbeitsbedingung damals bei uns dann in der WG, aber tatsächlich für uns, wir haben uns bewusst dazu entschieden, weil wir gesagt haben, bevor wir irgendwas haben, was wo wir jetzt irgendwie Geld ausgeben, also diese richtigen Corporate-Sachen machen, wollen wir jetzt erstmal ein Produkt haben, das beweist, dass es eine Daseinsberechtigung für uns als Firma gibt. Und das hatten wir dann zum Glück auch mit Idle Miner Tycoon, was wir relativ schnell dann gelauncht haben, mit dem Ziel, ein Spiel zu bauen, in dem man nicht verlieren kann, in dem man immer weiterkommt, in dem man nicht bestraft wird, nicht frustriert ist. Glücklicherweise hat das dann auch ganz gut funktioniert und dann haben wir dann eben Mitte 2016 das Spiel released, hatten dann die ersten Umsätze und dann ging es eigentlich so richtig los, dass wir dann die Firma aufgebaut haben und skaliert haben.
Super spannend. Ich kenne mich ja ein bisschen aus in der Tech- und Startup-Welt, aber das ist mir natürlich, da kenne ich mich nicht so gut aus. Super, super spannend. Das war also ein Handy-Game, sagst du, auf dem man nie frustriert ist, immer weiterkommt, hast du gut zusammengefasst. Und kein Browser, einfach nur Mobile, ja?
Genau, einfach nur Mobile. Und man muss auch sagen, so, ich glaube stark daran, dass Mobile Gaming einfach die Zukunft ist. Der Markt ist jetzt schon größer als der PC-Konsolenmarkt und der wächst auch stärker, was ja auch völlig Sinn macht, weil einfach so viele Menschen haben inzwischen ihre Smartphones immer dabei, verbringen viel Zeit daran. Und es ist natürlich so viel zugänglicher, am Handy mal kurz ein Spiel zu spielen, was man auch mal 5 Minuten spielen kann.
Genau. Plus es sind ja breite Massen, nicht nur die Hardcore-Gamer, die ein paar Prozent der Bevölkerung ausmachen, oder?
Genau, und das ist auch super interessant. Man würde ja so denken, dass Spiele vor allem von irgendwie 17-jährigen, 16-jährigen Jugendlichen gespielt werden. Aber tatsächlich, der Spielemarkt ist sehr ausgeglichen. Es gibt auch über 50% der Umsätze auf Mobile kommen tatsächlich von weiblichen Spielerinnen.
Interessant, und Umsätze auch, sogar.
Genau, und auch sehr viel von auch älteren, was heißt älter, aber so 30, 40, 50-Jährigen sind die stärkste, umsatzstärkste Gruppe. Das heißt, so dieses Bild, das man von Gamern hat, dass sie irgendwie Jungs sind, den ganzen Tag irgendwie zocken, das stimmt in der Realität nicht.
Nicht mehr, oder? Als wir noch klein waren, wir haben ja gerade so eingeführt, wir zwei ein bisschen, als ich so ganz jung war, da war das schon so ein Pro-Ding. Also meine Kumpels, die gezockt haben, waren alle so ein bisschen auch nerdy, so Techies und so, sehr smart. Ich meine, das war neu alles, Counter-Strike-Land, da gab es ja kein Mobile-Gaming, weißt du so. Es gab aber Browser-Spiele, glaube ich, schon damals, oder?
Genau, es gab damals schon Spiele wie, oder Farmville kam dann zum Beispiel, aber was es damals auch schon gab, ist zum Beispiel Spiele wie Sims. Und Sims war auch so ein Spiel, das ganz viel von einfach Frauen gespielt wurde und die das auch viel gespielt haben. So. Also ich glaube, der Trend hin zu einer ausgeglichenen Verteilung ist stärker geworden durch Mobile. Aber es war auch damals schon so, dass auch Frauen schon immer gespielt haben. Man aber halt, glaube ich, wenn man sich so Spiele vorstellt, dann denkt man halt nicht an Sims, sondern denkt man halt an Counter-Strike. In der Realität.
Ja, aber selbst Sims, korrigier mich, aber ich habe das, glaube ich, nur einmal ausprobiert oder gesehen. Ich habe es nicht gespielt. Aber das war ja auch, du brauchst ein PC-Setup und so weiter. Du musst dich ein bisschen auskennen, aber ein Mobiltelefon hat ja jeder.
Genau.
Also das ist ja, du hast ja so ein, by default you have a setup, oder?
Genau, das ist auch der große Vorteil. Dadurch passiert es auch, dass viele Leute jetzt ins Gaming kommen, die eigentlich sich niemals als Gamer bezeichnen würden. Also irgendwie meine Oma, die ist jetzt 85, die hat halt auch irgendwann nur ein Handy sich zugelegt wegen WhatsApp und so, dass sie auch mit ihrer Familie und so in Kontakt bleiben kann. Und dann irgendwann habe ich jetzt neulich gesehen, dass sie Piano Tiles spielt.
Was ist das? Piano-Spiel?
Genau, das ist so ein Klavierspiel, ist relativ simpel so, aber auch ein sehr erfolgreiches Spiel.
Süß.
Genau, ich spiele das ja mit 85, so, weil ich hatte es ja noch dem Handy und das ist halt so der gesellschaftliche Trend, der jetzt durch Mobile Gaming auf dem Smartphone, glaube ich, richtig erst entstanden ist.
Und das Schöne ist, damals hast du selbst ein Sims, hast du dann einmal gekauft und jetzt kannst du immer wieder monetarisieren. Wie habt ihr denn monetarisiert? Entschuldige meine Ignoranz, dass ich mich jetzt mit dem Spiel nicht so gut auskenne. Wie habt ihr monetarisiert?
Also wir wissen, ein Free-to-Play-Game, wie eigentlich inzwischen fast alle Mobile Games. Das heißt, das Spiel ist grundsätzlich kostenlos. Jeder kann es kostenlos spielen. Und in-game kann man auf der einen Seite Werbung schauen, auch nur freiwillig. Wir haben keine Werbung, die aufgezwungen wird. Aber wenn man irgendwie einen Bonus haben will, kann man mal kurz so 30 Sekunden Werbeclip schauen. Und auf der anderen Seite kann man sich über Zusatzkäufe, wenn man irgendwie den besonderen Charakter haben will und keine Lust hat, da jetzt irgendwie noch zwei Tage. Ja, also genau, man kann Sachen beschleunigen.
Ist ja ein Spiel in Selbstwerden, weißt du, man hat ja Spaß, man tut ja keinem was.
Genau, und das ist auch so, das ist auch für, tatsächlich, die meisten Leute am Ende zahlen kein Geld und das ist auch völlig in Ordnung. Aber es gibt
halt. Die zahlen halt richtig, ja.
Genau, da gibt es dann halt auch, also viele, die meisten geben halt irgendwie 20 Euro aus, was, finde ich, voll okay ist, wenn man halt das Spiel auch ein paar Monate spielt. Und es gibt dann aber natürlich auch so wirklich die klassischen Ölscheichs, die dann auch viele tausend Euro ausgeben.
Interessant ist es nicht, Daniel, ich kenne mich nicht so gut aus wie im Spiel, ich spiele wie du im Spielemarkt, aber schau mal, wir haben gerade darüber gesprochen, wie sich das eine demokratisiert hat und das andere ist umgekehrt, weil früher haben ja bei Sims alle dasselbe gezahlt. Ja, also keine Ahnung, was das war, 30 Euro, 50 Euro und das war's. Und das hat sich ja jetzt umgedreht, weißt du, die meisten zahlen nichts, aber dann hast du ein paar, die sehr viel zahlen. Also da ist das Gegenteil eingetroffen von Demokratisierung, wenn du so willst. Aber auch spannend, why not? Dann hast du halt die, denen es wirklich wert ist, die zahlen dann und der Rest halt nicht. Ist eigentlich auch für alle was dabei.
Genau, das finde ich auch. Also es gibt ja viele Hardcore-Spieler, die sich über Free-to-Play beschweren. Aber tatsächlich in der Realität muss man halt sagen, die meisten Leute sind halt nicht bereit, upfront 40, 50 Euro für ein Spiel auszugeben, wenn sie nicht wissen, was sie dafür kriegen. Genau, oder selbst wenn sie das Geld hätten, ist halt ein Risiko. Und auf Mobile ist es sogar noch extremer. So, wenn du ein Spiel für 1 Euro verkaufst, fast niemand will 1 Euro einfach so ausgeben für ein Spiel, das er nicht.
Interessant, kann. Nicht einmal 1 Euro, ja.
Genau, und auf der anderen Seite, wenn du das Spiel kostenlos machst, dann kann jeder das halt einfach ausprobieren. Und richtig. Dann gibt es halt Spieler, die spielen das halt 2, 3 Monate und denken sich ja nach 2, 3 Monaten, ja, okay, das Spiel jetzt so. Das kenne ich jetzt gut genug, jetzt kann ich auch mal ein paar Euro ausgeben dafür und dann ist es auch völlig
aber schwer. Daniel, fühlen die sich die dann, die nicht, also ich, fühlen die sich dann nicht benachteiligt? Also ich habe zum Beispiel mal World of Tanks und so beobachtet, ich habe das nicht gespielt, aber dann hat ja der eine so voll die tollen Panzer und die anderen tuckern mit 5 km/h um die Gegend. Ist das dann nicht irgendwie dann frustrierend?
Also grundsätzlich gibt es da unterschiedliche Modelle. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass Idle Mind Tycoon vor allem ein Singleplayer-Offline-Spiel ist. Das heißt, man interagiert gar nicht so viel mit seinen Freunden, man sieht das gar nicht so arg. Und man spielt auch nicht gegen andere Spieler. Das heißt, da ist der Fortschritt eh mehr so für sich. Da ist es überhaupt kein Problem. Dann gibt es so super kompetitive Spiele. Ein gutes Beispiel ist da sowas wie League of Legends zum Beispiel. Dort kannst du dir aber nur Skins kaufen. Das heißt, nur Sachen, die anders aussehen, aber nicht.
Makes keine Leistungssteigerung.
Genau, das ist zum Beispiel deren Methodik. Und dann gibt es aber auch Spiele, die kombinieren das. Und da muss man halt immer schauen, wo so die Grenze ist, was machen die Spieler mit, was nicht. Es gibt aber auch viele Spieler. Es gibt natürlich immer die irgendwie alles unfair finden. Aber genauso ist es ja, wenn jemand halt doppelt so viel Zeit reinsteckt, dann ist er halt auch stärker.
Natürlich. Aber damit hast du es eigentlich schon beantwortet. Mit Singleplayer Offline ist ja keiner dann pisst. Ja, also groß.
Also du hast ja nicht gegen andere und dann ist ja auch keiner benachteiligt. Also vielleicht dann doch in den Rankings, Punktelisten, whatever ihr das dann macht, aber verstanden. Ich meine, ist ja auch eine Abwägung einfach, gezahlen versus nicht zahlen. Wie ist das, war das euer erstes Spiel, Daniel, das ihr gegründet habt oder hattet ihr dann viele, also wie kann ich mir das vorstellen, war das das erste schon super Success, wo ich mich riesig freue natürlich, oder wie hat es sich entwickelt?
Tatsächlich haben wir davor noch nie Games gebaut, das heißt, wir hatten keine Ahnung, also bevor wir Colibri Games gestartet haben und dann das allererste Projekt, was wir da machen wollten, war dann gleich so 10 versus 10 Multiplayer, aber da haben wir dann, damit sind wir dann quasi in die Game-Entwicklung gekommen, haben gelernt, wie das geht, so 2-3 Monate lang, haben aber gemerkt, okay, das ist viel zu groß. Auch jetzt zurückblickend, so ein Projekt würde halt irgendwie 100 Leute 2-3 Jahre brauchen. Das haben wir dann aber gelernt. Das heißt, das allererste Spiel, das wurde auch nie fertig, haben wir nach 2-3 Monaten eingestellt. Und das dann das erste Spiel, was wir dann auch wirklich veröffentlicht haben, war dann auch Idle Miner Tycoon.
Und das hat dann glücklicherweise... Das erste, aber was du beschrieben hast, war das... Das wäre aber nicht mobile gewesen, oder?
Das war auch mobile.
Das war auch mobile, 10 gegen 10. Okay, interessant.
Genau, also das war so die Idee, halt da auf Mobile auch was Krasses zu bauen, aber das ist natürlich...
Ja, dann bleib mal dran, das hat mich gerade schon ein bisschen angeteasert. Und spannend, und sag, das heißt, das erste war schon sehr erfolgreich, das freue ich mich, also im Grunde das zweite, aber das erste, was ihr erstmal verfolgt habt.
Genau.
Dann habt ihr danach noch irgendwelche, oder habt ihr euch darauf fokussiert?
Wir glauben an Games as a Service, was bedeutet, dass für uns quasi Spiele, wir releasen die Spiele und dann lässt man das in Ruhe und baut das Nächste, sondern wir haben Idle Miner Tycoon damals released und haben seitdem jede Woche ein Update gemacht, was jetzt auch schon ja 4 Jahre jetzt her ist, und haben das Spiel quasi jede Woche besser gemacht und dann hat man auch entsprechend mehr Spieler, hat mehr Content.
Aber ihr seid an dem Spiel dran geblieben dann?
Genau, also das ist auch der Hauptfokus. Wir haben dann auch schon ein bisschen an neuen Games gebaut, haben jetzt auch, also vielleicht so ein bisschen Schlenker in der Story, aber wir haben ja auch Anfang des Jahres jetzt den Großteil der Firma an Ubisoft verkauft.
Genau, und dazu wollte ich gerade kommen. Danke für den Schlenker.
Genau, und wir leiten die Firma auch weiterhin, aber seit der Zusammenarbeit jetzt mit Ubisoft haben wir uns auch entschieden, wieder deutlich mehr in neue Spiele zu investieren, weil wir jetzt einfach die Ressourcen haben und auch den langen Horizont haben, dass es sich lohnt, in Spiele zu investieren, die 2-3 Jahre vielleicht brauchen, bis es dann mal funktioniert.
Super, zu Ubisoft. Also sag nochmal, bevor wir noch eine Frage, wie viele Gründer wart ihr und wie groß wart ihr das Team etwa jetzt zuletzt?
Also wir waren 5 Gründer ursprünglich und haben im Laufe der Zeit 2 der 5 Gründer quasi sind rausgegangen. Wir haben die Anteile dann abgekauft und inzwischen sind wir so 120 Leute.
Super, und Anfang des Jahres, das heißt nach etwa 4 Jahren nicht einmal, habt ihr verkauft, ja?
Genau.
Super, congratulations, das ist top. Danke. Sowas gibt's auch nur bei Spielen, aber die Leute sehen nicht, dass das vielleicht 1 in 100.000 Spielen so erfolgreich ist, nicht einmal. Vielleicht weniger. So. Und geschäftlich erst recht, deswegen freue ich mich riesig, dass das von euch kommt, aus Deutschland kommt. Und ich schwärme ja immer sehr über die KIT, also RWTH und KIT finde ich super. Ich bin ja selbst Betriebswirt, aber ich kenne mich ein bisschen aus dem Recruiting, deswegen, dass solche Perlen aus der KIT kommen, das freut mich, ich komme ja auch aus Süddeutschland. Super, congratulations. Und sag mal, jetzt spannend ist, ihr seid in der Gaming-Branche, Daniel. Wie hat sich das jetzt auf euch ausgewirkt, dieses ganze Corona, positiv wie negativ, geschäftsseitig wie auch intern für euch? Und was können wir vielleicht von euren Learnings, eurer Entwicklung mitnehmen für die Zuhörer?
Also für uns gibt es ja bei Corona natürlich, oder wie für die meisten Firmen, zwei Seiten. Die eine Seite ist so die Kundenseite und die andere Seite ist die interne Seite. Auf der Kundenseite ist es so, dass Gaming im Gesamten profitiert hat. Also die meisten Gaming-Firmen haben so 10-20% mehr Umsatz durch Corona. Bei uns war es aber weder positiv noch negativ. Das liegt, glaube ich, viel daran, dass Idle Miner Tycoon als Spiel schon darauf ausgelegt ist, dass man es eh so zwischendurch mal spielt, mal auf dem Weg zur Arbeit spielt, mal irgendwie in der Mittagspause spielt. Und die Spiele, die besonders profitiert haben, waren jetzt die Spiele, die lange Spielsessions haben. Das heißt, also ganz ganz klassisch haben wirklich die Leute halt wieder ihre PS4 aus dem Keller hochgeholt und dann halt darauf dann gezockt. So, das heißt, für uns war das Gaming im Gesamten war es positiv, auf der geschäftlichen Seite, für uns war es neutral. Und die andere Seite ist natürlich so, dass Work from Home. Wir haben als digitale Firma, die auch schon von Anfang an relativ oder sehr technologiegetrieben ist, sehr tooling-getrieben ist, ist die Transition ins Homeoffice recht leicht gefallen. Also wir haben auch früher als andere dann alle nach Hause geschickt und arbeiten jetzt remote. Also inzwischen ist es so, das Office ist offen. Es gibt auch ein paar Leute, die ins Büro kommen, weil sie daheim, keine Ahnung, zur zweiten Einzimmerwohnung haben oder weil das Internet daheim irgendwie nicht gut ist, etc. etc. So, aber 90% sind jetzt auch zu Hause. Mhm.
Also 10% etwa tatsächlich Auslastung. Und ihr sitzt ja auch in Berlin, ja?
Genau, also wir sind in Berlin.
Okay, das heißt, ich höre das öfters, 10-30%, glaube ich, sind die Leute gerade eher so ausgelastet. Okay, und du kannst auch, ich glaube, ihr habt das auch, muss jetzt die Zahlen nicht sagen, aber ich glaube, ihr habt das auch öffentlich veröffentlicht oder es war im Internet, es war auch ein sehr schöner Exit. Umso mehr freuen wir uns alle. Wie geht's jetzt weiter? Das heißt, ihr bleibt jetzt als Gründungsteam und als Team der Ubisoft erhalten, nehme ich an. Ja, so habt ihr das gemacht.
Genau, also wir haben ja 75% verkauft der Firma und wir haben noch 25%, die wir jetzt über die nächsten Jahre so Schritt für Schritt verkaufen, quasi so eine klassische Earnout-Struktur. Und wir führen auch die Firma weiterhin und schauen auch, dass es auch gut läuft und haben da auch einen Incentive dahinter.
Und Arbeitsplätze sind vor allem in Deutschland bei euch, ja? Oder habt ihr auch international viele Leute?
Ja? Also wir experimentieren gerade mit einem kleinen Büro in Bukarest, wo, ich glaube, es sind jetzt 5-6 Leute bisher, wo wir mal schauen, ob das auch funktioniert, dass wir da zusätzlich noch ein Game-Team haben. Aber wir sind eine Berliner Firma und 95% ist auch hier in Berlin.
Okay. Was denkst du denn jetzt so als Co-CEO deiner Company? Bisschen, die Leute interessieren sich vielleicht für deine Sicht, High Level. Ich meine, das sind alles subjektiv, ist uns klar, aber ich meine, trotzdem kann man ja drüber reden, was man denkt. Wie wird sich deiner Meinung jetzt diese ganze Situation, Corona etc., auf die Arbeitswelt mittelfristig auswirken, in wenigen Sätzen, so mittellangfristig, sagen wir mal, auf ein Jahr, auf 5 Jahre, wie siehst du das?
Also ich glaube da sehr stark, dass es so laufen wird wie bei dem typischen Hype-Cycle. Das heißt, ich glaube, jetzt denken alle, okay, die Zukunft wird komplett remote sein. Ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, es wird weiterhin für fast alle Firmen wichtig sein, ein Büro zu haben. Aber ich glaube, letztendlich wird es dann schon so sein, dass auf lange Sicht, also 2-3 Jahre Sicht, deutlich mehr Firmen remote teilweise remote sind. Weil auch bei uns ist das auch so. Wir haben am Anfang waren wir, oder vor Corona waren wir wirklich keine Fans von Remote Working. Wir haben das auch gemerkt, so wir hatten halt so, man konnte mal einen Homeoffice-Tag nehmen, wenn die IKEA-Lieferung kam. Aber das hat dann, haben wir schon gemerkt, so, dann waren die Leute
nicht mehr in
den
Meetings.
Dann waren die Leute halt auch nicht mehr in den Meetings dabei, so irgendwie, und dann waren halt alle im Office, die eine Person nicht. Das hat halt nicht so gut funktioniert, haben wir halt gemacht, so aus Mitarbeiterfreundlichkeit. Was wir jetzt halt machen, also dann während Corona hat es tatsächlich erstaunlich gut funktioniert. Und was wir uns jetzt entschieden haben, ist, anstatt dass wir dann irgendwie so einen komischen Kompromiss machen, werden wir jetzt, wir nennen das 4+1 Flex-System einführen, was bedeutet, dass jedes Team wird einen Tag haben in der Woche, in dem sie dann, wenn Corona vorbei ist, im Büro sein müssen, alle zusammen. Und an den anderen 4 Tagen darf man von zu Hause oder vom Büro aus arbeiten. Und wir haben das so gemacht, anstatt dass wir irgendwie gesagt haben, okay, jeder kriegt jetzt 3 Homeoffice-Tage pro Woche, weil uns wichtig war, dass es einen Tag gibt, an dem alle wirklich dann
alle zusammen
in Person sind. Weil
aber sonst, gilt das denn jetzt auch für jetzt oder eher für nach Pandemie?
Also es gilt auch für nach Pandemie, weil aktuell wollen wir niemanden zwingen, ins Büro zu gehen.
Das ist ja ein Risiko, oder? Ja, das daher, Risiko. Ja. Es gibt Leute, die immer noch in ihrem Office tatsächlich so Tage haben, wo viele kommen. Aber bei mir zum Beispiel ist es selbst dann sind das nur, ich gucke, dass es nur ein paar sind, weil wenn jetzt Gott behüte eine Ansteckung besteht, ja, dann sollen ja nicht alle auf einmal krank sein. Also ich meine, ganz weniger kann man es nicht, aber das wäre gefährlich natürlich, so ein Superspreader-Event. Aber ja, okay, interessant, 4+1, das ist euer Ding. Erinnert mich ein bisschen an die Beratung, hä? Wo die Leute 4 Tage unterwegs sind und freitags sich im Office treffen. Das ja, kennst du vielleicht.
Ja, ich hoffe, wir haben die positive Seite für die Leute. Dann nicht die an den 4 Tagen 80 Stunden arbeiten.
Sag mal, was konntest du für dich bisher mitnehmen und wie hast du dieses Jahr wahrgenommen? 2020 war ja sehr special.
Was ich für mich mitgenommen habe, ist, dass so die Wirtschaft oder auch Unternehmen deutlich flexibler und stärker auf Krisen reagieren können, als ich es gedacht hätte. Also wenn das jemand vorher beschrieben hätte, dass hier quasi alle Firmen müssen ins Homeoffice, auch die Konzerne etc., dann hätte ja jeder gedacht, okay, dann geht gar nichts mehr, dann geht die komplette Wirtschaft kaputt. Und ich finde, dass die Firmen sehr resilient waren, dass fast alle Firmen, das, manche hatten natürlich ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, aber dass jetzt fast alle Firmen, sogar Banken und Co., die echt nicht auf Homeoffice ausgelegt waren, es geschafft haben, mit der Krise trotzdem umzugehen und auch weiterhin ihr Geschäft machen. Es gibt natürlich ein paar Firmen, die leider sehr stark betroffen sind von der Krise, weil sie direkt in dem Bereich arbeiten, also Gastronomie natürlich, Travel, aber auch Travel, genau, Travel-Startups. Für die ist es natürlich jetzt sehr schwierig, aber so die meisten anderen Firmen, finde ich, waren echt sehr, sind sehr gut mit der Krise umgegangen und haben es geschafft, trotzdem eigentlich einfach weiter Business zu machen.
Agree. Und ich finde das auch generell, auch wenn man vieles kritisieren mag, also ein paar Sachen in der Politik haben mich überrascht. Zum Beispiel, dass sie so schnell Deals gefunden haben mit den ganzen Impfunternehmen und so, weißt du, dass sie so unternehmerisch ein bisschen arbeiten. Das hat mich ein bisschen überrascht. So. Mit wem würdest du gerne mal tauschen, bitte? Wo würdest du mal gerne einen Tag Mäuschen spielen?
Das ist eine sehr schwierige Frage, finde ich. Ich finde, grundsätzlich haben halt, ich finde, jeder CEO hat so ein bisschen so einen anderen Ansatz. Aber ich glaube, wenn ich jetzt eine Person aussehen müsste, wäre das wahrscheinlich Elon Musk. Einfach nur, weil er jetzt in den letzten Jahren ja am umtriebigsten war und doch schon sehr viel bewegt hat mit Tesla und SpaceX. Und ja.
Okay, agree. Ich ist auch meine spannendste Person, die ich kenne. Also die ich, mit der ich vielleicht tauschen würde. Und welche zwei Leute deiner Meinung nach müsste ich, also wenn ich jetzt wollte und könnte und die auch, sollte ich unbedingt mal sprechen, deiner Meinung nach?
Es ist auch, ich hätte jetzt auch niemanden, den ich einfach so nennen könnte. Ich glaube aber im Grunde, die Leute aus der Gaming-Industrie wären wahrscheinlich super spannend. Also vielleicht mal Hendrik, den CEO von Nu Games, oder Klaas Kersting aus Karlsruhe von Phoenix Games. So Leute, die Industrie schon sehr stark geprägt haben, weil ich finde, dass die Gaming-Industrie in Deutschland irgendwie so ein bisschen unter dem Radar ist, obwohl es schon sehr, sehr wichtige und große und zukunftsträchtige Industrie ist. Aber oft, finde ich, sind die Deutschen halt dann doch sehr konservativ und sehen halt eher die Zukunft in Automotive oder in Maschinenbau, was natürlich auch wichtig ist.
Ihr schafft ja auch Arbeitsplätze, genau. Und das ist ja viel Engagement von super vielen Menschen und die man erreicht und sehr live, tief engaged. Das darf man nicht unterschätzen. Okay. Und wie können, also woran arbeitest du gerade konkret operativ? Wie können dich die Zuhörer, wenn sie möchten, unterstützen? Irgendwie Netzwerk, Recruiting, whatever es ist.
Genau, also auf der einen Seite ist natürlich so, wir wachsen noch weiter mit Kolibri Games, wir haben, ich glaube, aktuell 20 Stellen oder so offen, also wirklich viele. Das heißt, da suchen wir immer nach guten Leuten. Und auf der anderen Seite, wir investieren jetzt auch relativ aktiv in Startups, wollen da auch so ein bisschen zurückgeben, wollen da auch ein bisschen das deutsche Startup-System prägen, haben auch ein kleines Family Office jetzt aufgesetzt, worüber wir die Investments dann verwalten. Das heißt, wenn ihr irgendwie eine coole Idee habt oder ein Team habt und da Investoren suchst, könnt ihr euch auch gerne bei mir
Seid ihr in einem Bereich spezialisiert, wie Games oder so? Oder?
Also wir machen auch Games, wir sind aber offen, wir machen viel im B2C-Bereich, das heißt Plattformen, Apps etc. ist alles interessant für uns.
Und ich nehme an, sonst würdest du wahrscheinlich eher zugemüllt werden, die sollte einfach über LinkedIn dich connecten, oder?
Genau, LinkedIn ist am besten, ja.
Und möchtest du über die Stellen irgendwas sagen? Was sind die Leute, die jetzt zuhören, irgendwas super Wichtiges, irgendeine Position oder so?
Also die Stellen sind sehr breit, es geht tatsächlich von dem, wie man sich vorstellt, Entwickler für Games, aber wir haben auch im Marketing suchen wir Leute, wir suchen Leute auf der Artist-Seite, das heißt Produktmanagement, Data, also wirklich so einmal durch die ganze Bandbreite durch.
Okay, super. Alles klar. Habe ich irgendwas vergessen, dich zu fragen, was du gefragt hättest?
Ich denke, das war alles gut abgedeckt.
Alles klar. Dann bedanke ich mich vielmals, Daniel Stammler von Kolibri Games. Die Leute können dich erreichen, wenn sie möchten, über LinkedIn. Herzlichen Dank. Vielen Dank, liebe Zuhörer. Bis zum nächsten Mal.
Danke. Tschüss.